was ihr gemacht habt, als ihr mich eingeladen habt. Aber naja, gut, ich gehe ja wieder. Ja. Genau. Schön, dass ich mal hier sein darf bei euch im Christushaus. Schön, mal ganz viele alte Gesichter, also frische Gesichter, die aber ich von langer Hand kenne, so gemeint, ja, wiedersehen darf. Die Irmtraut, heute 47 Jahre alt geworden, so ungefähr, gefühlt. Gell? Schön. Und auch schön, die lieben Geschwister aus der Elim zu sehen und schön, mit euch Gottesdienst leben und verleben zu können und mal wieder hier zu sein. Ja, und ich habe natürlich ein kleines Wort Gottes mitgebracht. Ich denke, ihr seid einigermaßen informiert über mich oder über uns. Wir haben ja eine kleine Tochter mittlerweile bekommen und ihr habt sie schon gehört und gesehen, nicht wahr? Sie ist draußen und vielleicht hört sie schon irgendwo zu. Genau. Ja, ich habe ein Wort mitgebracht, natürlich. Wie sollte es anders sein? Und ich denke, Gott möchte uns ermutigen heute Morgen, möchte uns weiterführen. Und Gott ist ein Gott, ich habe ihn kennengelernt als ein Gott, der ermutigt immer wieder auf dem Weg des Lebens. Das Leben ist eins der schwersten, sagte mal jemand, und das ist wohl so. Und Gott ist einer, der immer wieder in mein Leben persönlich hineingesprochen hat und gesagt hat, geh weiter, du schaffst es, und der irgendwie nie so ein negatives, komisches Wort für mich hatte. Er hat nie gesagt, so, hör mal, aus dir kann sowieso nichts werden und so weiter. Hab ich nie so gehört. Weder prophetisch, noch wenn ich im Gebet war oder so, noch irgendwie, nicht? Manchmal ist es vielleicht unter Geschwistern so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, ob ihr Geschwister habt hier so. Genau, und ich kenne das so, dass man auch so eigentlich erwartet, so man ist in Gemeinde und man erwartet dann auch, dass man ermutigt wird. Man erwartet auch heute Morgen, ist vielleicht auch eine gewisse Erwartung hier im Raume, dass mir der Gottesdienst dient, nicht wahr? Und das soll er auch, aber das ist nicht das Einzige für uns Christen, sondern es gibt eben noch den zweiten Aspekt, den wir häufig gar nicht mehr sehen. Und da ist vielleicht auch etwas, was vom Zeitgeist in unsere Gemeinden schwappt, dieses, der Gottesdienst ist für mich da. Die Gebetszeit ist für mich da. Der Pastor ist für mich da, nur für mich. Ja? Oder die Ältesten, oder ich weiß nicht wer, oder mein Hauskreisleiter, ja, so nach der Weise, meine Yacht, mein Haus, meine Familie, ja, ist alles für mich da. Und das ist etwas, das ist Zeitgeist. Und wir sind ja als evangelikale Christen, als freikirchliche Christen, haben wir ja jetzt, wie soll ich sagen, haben wir ja das Wort Gottes und wir wünschen uns ja nach dem Wort Gottes zu leben. Und da können wir uns abgleichen, wie ist denn das bei uns? Weil diese Erwartungen machen etwas mit uns. Wenn es eine Erwartung ist, die vielleicht nicht ganz biblisch ist und die mich eigentlich entmutigt. Wir sind häufig so Menschen, die sich selbst entmutigen, stelle ich fest. Also jedenfalls ist das bei mir so, wenn irgendwas nicht läuft, wie ich das möchte. Meine Tochter schreit und schreit heute Morgen zum Beispiel, hat sie gedacht, ich schreie mal einfach so eine Stunde, aber so richtig. Ja. Und wir mussten uns auch irgendwie dann fertig machen. Ihr kennt das ja alle, nicht wahr? Man möchte noch mal jung sein und so. Und man betet und es wird vielleicht doch nicht ganz so schnell besser, wie man das erhofft. Weil die Natur ist auch noch da, die Biologie ist auch noch da und so weiter. Und man kommt so in entmutigende Gedanken. Vielleicht ist der Herr ja doch nicht mehr mit mir. Ist alles doch nicht so gelaufen in meinem Leben, wie ich es mir erwünscht habe und erträumt habe, wie meine Hoffnung gewesen ist. Und irgendwie sieht das heute alles anders aus. Nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Und wir sind ordentlich dabei, uns mal kräftig zu entmutigen. Ja? Letztens hatte ich eine Person in der Seelsorge und da kam der Kernpunkt, das Hauptgefühl des Lebens raus und ich habe gesagt, ja, du bist ja ganz schön stark dabei, dich zu entmutigen. Und sie war ganz entsetzt, was? Ich entmutige mich? Ja, du redest halt nicht gut über dich, du denkst nicht gut über dich. Du denkst eigentlich Dinge, die machen dich ganz schön fertig, oder? Ja, ich bin total fix und fertig, ja. Nicht? Und was sagt Gott über dich? Was spricht Gott über dein Leben aus? Und das wollen wir uns mal anschauen. was Gott über unser Leben ausspricht. In Psalm 37 hat Gott ein Wort der Ermutigung für uns. Da heißt es ab Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ja, also Elberfelder sagt, so wird er handeln. Luther sagt, das ist völlig korrekt, gefällt mir auch besser, so wird er es wohl machen. Das ist auch, das dürfen wir auch, Gott macht es auch wohl, das ist auch gut so. Psalm 23, Vers 6 sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Völlig korrekt. Aber hier, diese drei Verse geben uns das ganz normale Christenleben wieder. In Vers 1 spricht der David davon, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Dieser Psalmvers ist mir mal sehr wichtig geworden, als ich gedacht habe, es plätschert alles nur so dahin. Sei es in meinem Leben oder sei es in meiner Gemeinde, es plätschert so dahin. Es ist so Wüstenstimmung. Ja, und da habe ich die Bibel gelesen und da stand, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, mit anderen Worten, lebe dein Leben vor dem Herrn, vor Gott, lebe weiter, tue gute Dinge, so im Sinne Christi, und hüte Treue, bleib treu, auch wenn du nicht siehst, was du sehen möchtest. Und ich weiß ja nicht, was Gott so in dein Leben hineingesprochen hat. Vielleicht vor kurzem, vielleicht vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten. Als ich mich bekehrt habe, hier in dieser Gemeinde, ja, einige wissen es bestimmt noch, so damals war ich noch ganz klein, damals hatte ich noch keinen Bauch, ja, jetzt habe ich Bauch und alles mögliche andere. Das hat ja Afsal mal in mein Leben hineingesprochen. Als ich nach Berühr gegangen bin zum theologischen Seminar, hat er gesagt, du kriegst mal genauso einen Bauch wie unser Pastor. Ich sage, nein. Und dann war es doch so. So, genau. Und so irgendwann Mitte 30, Ende 30 sind ja die Leute so, dass sie oft noch einen Schwung kriegen und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Ich hoffe, das passiert mir auch. Mal sehen. Wenn ich mich ermutige, dann geht das. Aber ich habe mich bekehrt. Ich wusste sehr schnell von meinem Ruf, den Gott für mich hatte, für mein Leben hatte. Und ich hatte etwas in mir und trage seitdem etwas in meinem Geist, wo ich weiß, dass Gott es mit mir vorhat. Wo ich weiß, dass ich etwas sehen werde, was ich noch nicht gesehen habe jetzt in 17 Jahren meines Christseins. Und wo ich dann zwischendurch, dann habe ich mal nach ein paar Jahren, habe ich gedacht, na du bist aber auch einer, sei doch einfach lieb, sei brav, sei ein guter Christ, ja, und denk nicht zu groß. Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, vielleicht bin ich ja so ein stolzer, egoistischer Typ. Vielleicht möchte ich Ruhm und Ehre haben oder so. Also, ich will ein guter Christ sein, also habe ich das weggewischt, habe gesagt, nein, Herr, nur was du willst. Und kurz darauf war ich in einem Gottesdienst und es gab eine Segnungszeit und einen Aufruf für ein Thema, das nicht meins war. Das war für mich durch, ich musste nicht nach vorne gehen, musste mich nicht segnen lassen. Aber plötzlich spürte ich, wie Gottes Geist richtig massiv gesagt hat, so geh nach vorne, lass dich segnen. So richtig kraftvoll, so geh nach vorne. Ich denke, Herr, das ist nicht mein Thema. Und nochmal, geh nach vorne, lass dich segnen. Ja? Und ich dann, naja, ich bin ja ein guter Christ, ich gehe nach vorne. Ne, wenn du meinst, Herr, wenn das für dich wichtig ist, ja, so wenn du das brauchst, dann mache ich das ja. Ist ja nicht so, dass ich das brauchen könnte. Ja. Und dann war der Bruder da und hat mich gesegnet und spricht mir, ein Satz war es, glaube ich, zu, und hat gesagt, halte fest an dem, was ich in dich hineingelegt habe. Das ist von mir. Das ist nicht menschlich. Das ist nicht zu groß. Das ist von mir. Bleib dran. Und so lernt man ja auch das Reden und Wirken Gottes dann kennen mit der Zeit. Und wir sehen, dass manche Impulse, die wir vielleicht haben, durchaus von Gott inspiriert sein können. Wenn sie zusammenpassen mit Gottes Wort natürlich. Und wenn auch Vers 4 in unserem Leben so ist. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Mein Herz begehrt begehrt große Dinge. Ja, nicht nur einen schönen, also am liebsten natürlich Audi oder Mercedes, so, das wäre schön, aber dann wird immer so geredet über Pastoren, also bleibe ich bei meinem Skoda, kann ich mir sowieso nichts anderes leisten, keine Sorge. aber hier steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn ich meine Lust habe an meinem Gott, dann darf ich auch darauf vertrauen, was ich für innere Impulse habe. Wenn ich meine Lust habe an meinem Jesus, dann wäre es ja schlimm, wenn ich nicht der Führung Gottes vertrauen dürfte. Was wäre denn Gott für ein Gott? Was wäre er für ein gütiger Vater, wenn wir dann nicht vertrauen können, was er uns sagt, was er uns an auch inneren Richtungen gibt und durchaus auch natürlich durch unsere Gefühle. Wir sind Menschen und wir haben Gefühle, die sind von Gott, die sind nicht vom Teufel. Und Gott möchte durch unsere Gefühle uns segnen. Wir wurden alle als Kinder, also die ersten 6 Jahre als Kind, als Baby, die Entwicklung, ist rein über das Gefühl. Das ist nicht die Ratio, da sagt das Kind nicht, also sachlich gesehen ist es jetzt völliger Unsinn, dass ich schreie, weil meine Windel voll ist. Eigentlich du Mutter, die Mutter wird bald kommen, die wird auch mal nachgucken, ich bleibe jetzt ruhig. Ja? Und dann zeige ich ihr mal so irgendwie mit den Händen so ham, ham, ham. Ja? Ich will essen, ja? Ich bin ein vernünftiges Kind, ich schreie nicht. Nee, das geht rein über das Gefühl. Das Gefühl sagt, ich habe Hunger, also schreie ich. Das Gefühl ist nämlich nicht schön. Das Gefühl sagt, die Windel ist voll, also schreie ich. Weil es, also nicht nur, weil es nicht anders kann, sondern weil es rein über das Gefühl geht. Und in diesen Gefühlen geschehen auch Dinge, die sind positiv. Wenn wir gut sind oder wenn wir einfach versuchen, unserem Kind zu helfen, dann werden wir möglichst viel freundlich lächeln. Wir werden fröhliche Augen haben, Positives rüberbringen, vermitteln. Auch indem wir, wie wir miteinander umgehen, als Eltern oder mit anderen Leuten umgehen, wie wir mit ihr reden, was wir ihr zeigen, das nimmt sie ja alles auf, jetzt unsere Tochter, nicht wahr? Und die ersten 18 Monate auf der Welt sind ganz wichtig für die emotionale Entwicklung und für die Stabilität der Persönlichkeit. Und rein über das Gefühl. Wenn da die Mama sagt, du bist aber eine Süße und strahlt dabei, dann gibt das emotionale Sicherheit. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert in den ersten 6 Jahren, gefühlsmäßig oder vielleicht noch dauerhaft, dann ist da auch im Gefühl etwas Negatives drin. Und das sind Gefühle, die müssen wir ernst nehmen, auch als Christen. Diese Gefühle sind da und diese Gefühle machen etwas mit unserer Persönlichkeit, machen etwas mit unserer Person. Und wir kennen die Kraft Gottes, die auch die Gefühlslage verändern kann. Dann aber auch, also der Mensch ist ja ganzheitlich, nicht nur mein Denken, sondern mein Denken beeinflusst mein Gefühl, mein Gefühlsleben, mein Gefühl, mein ganzes Handeln. Der Mensch ist eine Person. Wir haben die Gefühle aus unseren Gottesdiensten rausgenommen, nicht wahr? Aber wir brauchen das Gefühl auch vor Gott und wir dürfen auch unseren Empfindungen Vertrauen schenken, wenn wir unsere Lust haben am Herrn. Ja? Wir können ja viel Lust haben. Lust auf ein gutes Eis, Lust auf, ach, ich möchte auch mal irgendwie vernünftige Kollegen haben, Lust auf vernünftige Geschwister, nicht wahr? Ich bin ja weit weg, ich darf das hier ja sagen. Ja, in meiner Gemeinde dürfte ich das nicht sagen, sonst denken gleich 60%, der hat was gegen mich. Ja, 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 das weiß ich ja schon. Würde ich vielleicht sogar auch machen. Aber das sind diese entmutigenden Gedanken. Das hat jemand vielleicht gar nicht gesagt, ja? Der hat vielleicht nur irgendwie guten Tag gesagt und wir denken gleich, der hat was gegen uns. Wir entmutigen uns selber und wir zerstören unsere Beziehung eigentlich selber. Die Schwester in der Seelsorge war geschockt, dass sie herausgefunden hat, das ist mein Lebensweg. Das ist mein Leben, das ich hier führe. Und ich darf Verantwortung übernehmen. Aber dieser Schreck ist ganz wichtig und hilfreich, dieser Schreck im Gefühl. Dass wir sagen, das möchte ich nicht. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte kein Leben ohne Gott führen. Ich möchte das Leben, so wie ich es kannte, nicht haben. Ich möchte ein neues Leben haben. Ich möchte ein echtes Leben haben. Ich möchte ein Leben haben, das wert ist. Und bei Gott habe ich das bekommen. Und das Gefühl hat zuerst gesagt, nee, das ist nicht so. Also anfangs euphorisch in der Bekehrung und dann kam das Gefühl, nee, das ist nicht so. Und ich weiß noch, ich saß etwa da in der Ecke. Es war ein Freitagabend, wir hatten irgendwie einen Sondergottesdienst gehabt oder einen Extragottesdienst hier im Christushaus. Und ich war ein paar Monate bekehrt und ich habe überlegt, gehe ich jetzt in diesen Gottesdienst oder nicht? Und dann war ich schon so innerlich so aufgewühlt, habe gedacht, nee, was soll ich denn in den Gottesdienst in der Gemeinde? Nee. Und so, und irgendwie war in mir sehr viel aufgewühlt im Gefühl. Und irgendwie, Gott war mir gnädig, ich habe mich dann entschieden, ich gehe doch hin. Und ich bin hierher gelaufen zum Christushaus und ich habe mir gesagt und ich wusste innerlich, entweder geschieht heute etwas Wesentliches in meinem Leben oder ich gehe raus und komme nie wieder in diese Gemeinde. Einfach weil ich merkte, es war ein innerer Kampf in mir. Und der hatte aber nichts mit der Gemeinde an sich zu tun. Die Gemeinde war super. Die Gemeinde hat mich sehr gesegnet, nicht wahr? Ihr segnet mich jetzt noch, wenn ihr mich freundlich und gespannt anschaut. Ihr wollt ja wissen, wie es zu Ende geht, nicht wahr? Stellt euch mal vor, ich gehe jetzt. Nein. Ja. Und ich kam hier rein, durch die Tür, in den Flur und plötzlich merkte ich einen frischen Wind, der mich umgab. Ja? Christushaus ist eine gesegnete Ebene, ein frischer Wind. Ich dachte, was ist denn hier los? Ein frischer Wind, das ist gut. Ja? Und trotzdem war noch dieser innere Kampf in mir da. Und dann bin ich hier in den Gottesdienstraum gekommen und es war noch mal stärker, ein frischer Wind. Ich denke, hier ist gut sitzen im Gottesdienst. Ja? Und dann war ich im Gottesdienst und Eckart, damals war hier Pastor, man hat gepredigt und hat genau auf den Punkt gepredigt für mich. Und hat auch glücklicherweise als Prediger herausgefordert, dann eine Handlung zu tun, das anzuwenden, was wir hören. Es ist ja schade, wenn wir Wort Gottes hören und wenn wir da sind im Gottesdienst und wir sagen, das ist genau das Wort für mich und wir gehen nach Hause und das war's. Wir sagen, da habe ich mich gut gefühlt. Da war die Welt noch in Ordnung. So ein bisschen wie im Musikantenstadel, da ist auch irgendwie alles in Ordnung. Außer wenn wieder zu Hause ist. Mit den ganzen alten Leuten, mit den alten Beziehungen, da ist irgendwie alles wieder anders, nicht wahr? Ja, da war die Welt in Ordnung. Aber es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen vor Gott und dann diese Entscheidung umzusetzen im Leben. Und so saß ich da und ich habe gedacht, was predigt denn der da? Ja, da war der Kampf in mir und ich habe gesagt, halt doch deinen Mund. Ja. Und vielleicht habe ich noch dies und das innerlich so gesagt. Und manchmal sehe ich als Prediger, wie Menschen auch diesen inneren Kampf haben. Und wie Menschen sagen, ey, jetzt hör endlich auf, du. In Oberfranken sagt man Schlack, nicht wahr? Ein liebevolles Wort für Dösbattel. Ja? Hier, Dösbattel kennen die Norddeutschen. Hör endlich auf, du. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich saß da und ich habe gesagt, hör auf. Ne? Das glaubst du doch wohl selbst nicht, was du da sagst. Und dann hat er zum Schluss gesagt, und wenn du möchtest, kannst du beten an deinem Platz. Und dann habe ich dort irgendwo in der Ecke gesessen und habe gesagt, Gott, wenn das stimmt, was dieser Pastor da sagt, dann will ich das erleben. Ich habe gebetet und ich habe gemerkt, wie so ein fußballgroßer Ball irgendwie so über meine Brust rausgegangen ist. Vielleicht ein Zeichen Gottes einfach, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe gemerkt, Gott war da. Er hat gesagt, ich habe dein Gebet gehört. Das war für mich ganz klar, plötzlich. Und das Gefühl war aber immer noch da. Oh nein. Der Herr hat nicht ganz richtig gehört. Der Herr hat erst angefangen. Und dann wird er sich überlegen, ob er das noch schafft. Vielleicht dauert es noch erst mal 8 Jahre, bis die echte Heilung da ist, bis ich wirklich durchgebrochen bin und wirklich frei bin. Bis ich wirklich eine Veränderung mal merke in meinem Leben. Bis ich wirklich freundlicher sein kann zu meiner Frau oder so. Vielleicht dauert es einfach noch ein paar Jahre, bis ich dieses Verhalten sein lassen kann, bis ich diese Sünde nicht mehr sündigen muss. Ja, ich brauche einfach noch ein paar Jahre, ein paar Schritte, bis das klappt. Wie gut, dass ich dem Teufel keinen Raum gegeben habe in diesem Moment und in den nächsten Wochen. Ich habe das erlebt und ich habe gesagt, Gott hat mein Gebet gehört. Und dann habe ich gesagt, ich lebe so. Ich lebe so, weil Gott hat mein Gebet gehört. Und es hat etwa 3 Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, ich war durchgebrochen. Und aller Pessimismus, alles Selbstentmutigende in meinem Leben, in meinem Herz, in meinem Gefühl war weggespült. Denn das ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird, wie es in der Bibel heißt. Die Kraft Gottes ist ja nicht, wenn wir mal die Kraft Gottes im Gottesdienst spüren, erleben. Erleben wir häufig, erlebe ich auch immer wieder. Auch so Salbung, das, was man Salbung nennt, nicht wahr? Aber egal was ist, wir können ja nur als Christen, einzelne Christen, Individuen das Wort Gottes nehmen und umsetzen und leben in unserem Leben, damit wir in diese Freiheit hineinkommen. Und wenn ich mir sage, ich habe meine Lust am Herrn, Gott ist meine größte Lust, und jetzt nicht irgendwie sexuell, sondern es gibt viele Dinge, die wir als Menschen brauchen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen liebevolle Beziehungen, Menschen, die nett zu uns sind. Das sollte am besten, also der netteste Mensch in deinem Leben ist dein Ehepartner. Und die zweitnettesten, die Kinder, wenn sie älter geworden sind, wenn sie vernünftig geworden sind, mit 38 Jahren. Ja. Ja. Und deine Freunde sollten Menschen sein, die dich ermutigen, die, mit denen du offen sprechen kannst und die nett zu dir sind, die Ermutigung in dein Leben hineinsprechen. Weil das ist wichtig für unser Leben. Weil da, wo viel Entmutigung ist, da sehen wir, was in der Gesellschaft passiert. So viel Suizide, so viel Sucht und so weiter. Alkoholsucht ist eine der schlimmsten in unserem Land. Oder auch andere Abhängigkeiten, Menschenabhängigkeiten, Menschen, die Menschen nachlaufen, die ihnen gar nicht gut tun, weil das Gefühl irgendwie sagt, naja, was soll ich auch anderes machen? Ich habe nichts anderes verdient. Da ist wieder der Entmutiger. Ich habe ja nichts anderes verdient. Ja. Und Gott sagt, natürlich hast du was anderes verdient. Habe deine Lust an mir als erstes. So werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn du deine Lust hast als erstes an Jesus Christus, dann darfst du dem vertrauen, was in deinem Gefühl vonstatten geht. Wenn du dann merkst, wenn ich das tue, wenn ich das diesen Weg gehe, dann habe ich keinen Frieden in mir. Dann weißt du, das ist der Geist Gottes. Denn Gott, Jesus hat gesagt, ich schenke euch meinen Frieden. Frieden mit Christus, aber auch den menschlich-natürlichen Frieden. Und wenn dieser Friede nicht da ist, dann weißt du, ich bin verkehrt mit Gott. Und die wichtigste Beziehung ist letztlich unsere Beziehung zu Gott. Und wenn die nicht stimmt, dann haben wir echt ein Problem. Und nicht nur ein Problem, sondern Gott meint es ja gut mit uns. Er schenkt uns die Gebote, damit wir Leben haben, damit es uns besser geht. Es geht uns gut, wenn wir vergeben, wenn da einer, der Nachbar, seinen Baum über mich rüber gepflanzt hat und so weiter. Ja, da kann ich mich 5 Jahre aufregen und ein paar Prozesse beginnen. Oder ich segne ihn und ich vergebe und ich spreche Gutes aus und so weiter. Und so ist es natürlich beim Nachbarn eigentlich noch einfach, wobei für manche nicht so. Aber je tiefer die Beziehungen gehen, desto schwieriger. Aber wie gesegnet sind wir, wenn wir Gottes Wort halten, wenn wir darin erkennen, dass es uns gut tut, wenn wir Vergebung aussprechen. Und wenn wir Menschen segnen können oder einfach uns entscheiden, ich segne dich, obwohl mein Gefühl das Gegenteil sagt. Da beginnt doch die Kraft Gottes zu wirken. Wir wollen doch alle die Kraft Gottes haben, als charismatisch pfingstliche Christen. Ja? Selten jemanden erlebt, der keine Kraft Gottes haben will. Aber das muss gelebt werden. Ich habe sehr intensiv die letzten Wochen das Thema Segen und Segnen studiert in der Bibel und war ganz fasziniert, dass es eine Theologie des Segnens gibt in der Bibel. Also wenn ich Segen ausspreche, wenn du Segen aussprichst mit Glauben, dann trifft dieser Segen voll ins Schwarze bei Menschen. Und Segnen, wissen wir, heißt Gutes aussprechen, aber im Sinne Gottes. Gnade, Friede sollen dir folgen alle Tage deines Lebens, ist ein Segensspruch. Und wenn wir das aussprechen, dann ist da eine Wirkkraft Gottes. Wenn wir Menschen segnen per Handauflegung oder im Gebet für sie beten, dann ist da eine Gnade Gottes in ihrem Leben. Das ist der Segen, das ist der Zuspruch. Und die Bibel macht deutlich, der Gesegnete hat auch einen Anspruch. Es gibt einen Anspruch Gottes, diesen Segen dann zu leben. Ja, wir segnen Menschen über Jahre und Jahre, manche Jahrzehnte, und man sieht keine Veränderung, weil sie erwarten, dass es irgendwo automatisch geschieht. Und es ist automatisch da, der Segen ist da, aber nun müssen wir darin leben und in die Freiheit hineinkommen. Und dann sind wir gesegnet. Wenn wir unsere Lust haben am Herrn, Und wenn sie bleibt, und ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass die Lust am Herrn bleibt, nicht wahr? Man kann ja über die Jahre, das ist wie in einer Ehe, ne? Irgendwann sagst du auch, kenne ich schon alles und weiß ich schon und ich weiß, wie sie oder er reagiert und da muss ich nur so machen und den Schalter drehen und dann läuft das schon oder auch nicht. Ja? Und es ist auch gut, wenn man mal ein, zwei Wochen frei hat, ne? Und vielleicht der eine macht da Urlaub, der andere da. Das ist natürlich nicht im Sinne Gottes. Ja? Aber ist häufig normal. Und so kann es auch in unserer Gottesbeziehung sein. Ah, es ist gut, wenn ich mal, jetzt haben wir Sommer, jetzt ist warm, nicht wahr? Jetzt schauen wir mal, jetzt kann ich auch mal vielleicht ein paar Tage lockerer machen. Das hat David sich auch gedacht. Eine seiner schwierigsten Zeiten in seinem Leben ist gekommen, weil David im Urlaub war. Innerlich, nicht äußerlich. Urlaub ist, ach, ein Segen Gottes. Wenn ich nicht nur Zuspruch habe, sondern auch Anspruch im Urlaub. Wenn ich Christ bleibe in meinem Urlaub, dann ist es ein Segen. Und David war im Urlaub. Der hat gesagt, ich muss nicht in den Krieg ziehen, es ist Frühjahr, das machen meine Jungs schon. Ich habe so viel schon erlebt, ich habe schon so viele Kriegsmänner getötet, den Goliath sowieso, das wissen alle. Ich kann chillen, ich kann mich locker machen. Ja, ich habe genug erlebt im Leben. Und das war die schlimmste Zeit seines Lebens mit. Denn dann hat er plötzlich, während er so rumchillt, sieht er auf dem anderen Balkon Bathseba. Oh, was für eine hübsche, nackte Frau. Ja. Zu viel Zeit vor dem Fernseher, vor dem Computer, was für eine hübsche, nackte Frau. Das Dumme ist nur, wenn du eine Frau hast, dann gehört es nicht da rein. Dann ist es, selbst wenn du eine Frau hast, dann muss es nicht sein, nicht wahr? Ja. Ist auch, ich habe mich ja irgendwann mal gefragt, ne? nicht, dass nur die Männer hier so komisch dastehen, ich habe mich ja mal gefragt, warum war Bathseba eigentlich nackt? Dort auf dem Balkon gegenüber dem König. Eine schöne Frau. Der Mann war nicht da. So. Und irgendwie ist mir auch langweilig. Und da drüben ist der König. Der König. Also, mache ich mal Urlaub. Am Strand. Nicht wahr? Also beide, aus meiner Sicht, haben beide gesündigt. Nur bei dem König ist es eine andere Verantwortung. Und der David musste dazu stehen. Es sind Menschen dabei umgekommen. Und David musste zu seiner Sünde stehen. Er hat ja dann, ist dann sogar zum Mörder geworden. Und das kann passieren, wenn wir nicht aufpassen auf unser Herz und auf unsere Lust, wo unsere Lust hingeht, wenn unsere Lust nicht bei Gott bleibt, wenn wir einschlafen, wenn wir sagen, ich kann mal ein bisschen ruhiger machen. Nein, wir sollten jeden Tag leben mit unserem Gott. Das heißt nicht, dass wir rumhüpfen müssen. So, es steht ja in der Bibel, hüpfen wie Mastkälber. Ja, bei mir sieht es mehr und mehr so aus, wenn ich da mal tanze. Zwischendurch, ne? Zwischendurch tanzen wir auch mal hier und da im Gottesdienst, ist ja klar, gehört dazu. Genau. Und so ist es aber einfach wichtig, dass wir diese innere Ausrichtung, diese Lust haben, dass sie bleibt bei Gott. Dass wir sagen, meine Leidenschaft ist immer noch Jesus. Auch nach vielen Jahren und nach vielen Enttäuschungen hindurch. Auch wenn ich nicht verstehe, warum mein Leben jetzt diese Richtung genommen hat, aber wenn ich bei Jesus in seiner Nähe bin, über die Jahre, dann weiß ich, dass es gut ist. Und dann darf ich auch sagen, ich akzeptiere mein Leben. Ich akzeptiere das, was ist und das, was war. Es war eine Schwester gekommen, die hat sich segnen lassen im Gottesdienst und hatte immer so in der Vergangenheit rumgekramt. So. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist hilfreich, auch in die Vergangenheit zu schauen, aber man muss auch irgendwann diesen Blick wieder wegkriegen. Und man muss diesen Blick auf Christus hin bekommen, dass Christus auch der Herr meiner Vergangenheit ist. Meine Schwester hat so viel rumgewühlt in der Vergangenheit und ich hatte den Impuls des Geistes Gottes, es ist genug. Es ist in Ordnung. Hör auf, da rumzuwühlen. Du machst dich damit nur fertig. Du entmutigst dich selber, mit anderen Worten. Auch damit können wir uns entmutigen. Und wir sollten die Entmutiger in unserem Leben entlarven. Was ist es, was mich runterzieht? Wenn ich merke, irgendwie, ich bin mal richtig schlecht drauf und ich habe eigentlich gar keinen Grund, dann horche ich mal in mich hinein, in mein böses altes Herz. Luther hat gesagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Nicht wahr? Und dann gucke ich mal, was da so für Gefühle und Gedanken sind. Und wenn die nicht zusammenpassen, nicht kompatibel sind mit Gottes Wort, dann bekenne ich biblisches Wort. Dann sage ich also, Moment mal, was sagt denn der Herr dazu? Freut sich Jesus, wenn du so über dich denkst, wie du denkst? Hast du dich das mal gefragt, was sagt eigentlich Jesus dazu? Jesus sagt, ich liebe dich. Mit lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Immer schon, je und je habe ich dich geliebt. Und du sagst, ich bin nicht liebenswert. Nicht mal Gott kann mich lieben. Nicht mal Gott. Nicht mal Gott kann mir diese Sünde verzeihen. Er muss mich strafen wie David. Und wir haben den total negativen Blick. Es gibt Menschen, die haben nur den Blick auf die Strafe, auf den Zorn Gottes, auf die Furcht des Herrn und so weiter. Es ist gesund, wenn man diesen Blick hat, aber es ist ungesund, wenn man nur diesen Blick hat oder in erster Linie. Ich habe mal nach ein paar Jahren meiner Bekehrung, Gott hatte mich herausgefordert, mal bewusst die Bibel zu lesen, sogar das Alte Testament, in Bezug auf seine Freundlichkeit. Nicht wahr? Ja. Dann habe ich irgendwann gelesen, ihr seid wie Kinder für den Herrn, euren Gott. Ich liebe euch. Schaut die Freundlichkeit des Herrn. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist wahrscheinlich eine neutestamentliche Offenbarung, oder? Steht im Alten Testament. Genau. Ist ja mal einer zu einem Pastor gekommen und hat gesagt, du, also, ich folge nur dem Gott des Neuen Testaments, nicht dem Gott des Alten Testaments. Sagt er, ja, du meinst so Dinge wie schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist und so. Das sind richtig ermutigende Sachen. Da zeigt sich die Freundlichkeit Gottes. Ja, sowas meine ich. Ja, das steht im Alten Testament. Oh! Sagt er, sagt der Pastor, aber du meinst wahrscheinlich sowas wie, furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich. Ich bin voller Furcht und Zittern, nicht wahr? Ja, genau, diese Stellen meine ich. Ja, das steht im Neuen Testament. Hebräer. Gott ist ja nicht ein anderer geworden. Gott ist immer noch derselbe. Gestern, heute und morgen. Aber welchen Blick haben wir auf Gott? Haben wir einen ermutiger Gott oder haben wir einen entmutiger Gott? Ich hatte jahrelang einen entmutiger Gott, bis ich wieder hier war. Christushaus. Ihr Lieben, bleibt in eurer Gemeinde. Gemeinde ist wichtig und nicht nur am Sonntag. Bleibt in eurer Gemeinde. Wir hatten, das eine war ein Extra-Gottesdienst, das andere war hier Gebetsstunde. Und Nico, auf paulinischen Wegen, war natürlich treu im Land der Treuen beim Gebet. Und als erstes waren wir hier in der Runde und dann haben wir gesprochen, warum ist eigentlich in Deutschland keine Erweckung? Dann haben wir kurz 10 Minuten, 15 Minuten diskutiert drüber. Das war eine kleine Runde hier, nicht? Und irgendwie mit der Zeit, ich bin immer kleiner geworden, immer deprimierter, immer trauriger. Und ich wusste nämlich, warum keine Erweckung in Deutschland ist. Ja? Du hast es auch gewusst, das wussten doch alle. Weil ich nicht genug für den Herrn tue. Weil ich nicht genug gebetet habe. Deswegen ist keine Erweckung in Deutschland. Was für ein erbärmlicher Stolz. Ne? Was für ein egozentrischer Kerl ich doch war. Ich brauchte ernste Buße. So viel Stolz in einem Menschen, einem jungen Menschen. Und ich wusste geknickterdings, ich bin treu, ich werde trotzdem beten. Ich werde trotzdem zum Herrn rufen. Und ich weiß, gebeutelt, da geht es mir wahrscheinlich am besten. So hat der Herr mich gern, nicht wahr? Wenn es mir richtig schlecht geht, so will der Herr mich haben. Ja? Bloß nicht zu fröhlich sein in seiner Gegenwart. Nicht, schon gar nicht tanzen oder so. Ja? Sondern immer schön adrett gekleidet und so weiter. Und so bin ich, die Gebetszeit fängt an. Und plötzlich spricht Gott zu mir, ganz klar. Da war ich gar nicht drauf gefasst. Jetzt spricht auch noch Gott zu mir in der Gebetszeit. Kennst du das? Du betest und der Herr spricht. Hast du dich gar nicht drauf eingestellt? Ja, Herr, wie jetzt? Jetzt willst du auch noch sprechen zu mir. Ich wollte beten. Ja, und spricht Gott und sagt, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich war entsetzt. Wie? So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Habe ich ungefähr 100 Mal gelesen. Ich habe ständig das Neue Testament rauf und runter gelesen in dieser Zeit. Ich wusste genau, dass das da steht. Ich wusste, dass es Römer 8, Vers 1 ist. Aber es ist mir nie bewusst geworden. Es ist nie hier angekommen. Und plötzlich spricht Gott, so ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich war frei. Ich habe nie wieder Verdammnisgefühle gehabt. Und erst hinterher habe ich darüber nachgedacht, Gott hat mir gesagt, ich habe mich selbst verdammt. Ich habe mich selbst entmutigt und sogar in die Hölle verdammt. Was für ein stolzer Kerl. Aber ich habe einen ermutiger Gott, der immer gesagt hat, voran, voran. Und der, es ist interessant, Gott hat 2-3 Mal in meinem Leben eine ernsthafte Klage, die ich hatte, überhört. Mir wurde mehrfach im Leben prophetisch gedient, eigentlich schon viel. Und ich hatte 2-3 Mal eine ganz ernste Angelegenheit mit Gott zu klären. Und ich habe erwartet, dass Gott mir antwortet. Und im Prophetischen wurde viel gesagt. Und dann ist Gott auch darauf eingegangen und hat gesagt, hör auf, so viel zu reden und zu denken, geh weiter. Es ist jetzt gut, mach mal Schluss, geh weiter. Manchmal, wir halten uns auch selber auf. Und wir fordern von Gott, vielleicht nennen wir das Glauben, aber eigentlich hält es uns auf im Leben. Wo sind deine Entmutiger? Wo ist das, was dich aufhält im Leben? Das gehört da nicht rein. Sondern es ist wichtig, dass wir auch nach vielen Jahren und nach vielen Enttäuschungen immer noch sagen können, ich habe meine Lust am Herrn und er wird mir geben, was mein Herz begehrt. So, ich weiß, Gott wird mir geben, was mein Herz begehrt und es begehrt große Dinge in Gott. Und ich sehe es nicht, aber ich will treu bleiben. Ja, weil es ist Gottes Plan. Und er will noch einiges in mir bewirken. Und wenn ich dann erlebe, wie ich entmutigt werde, dann heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird handeln oder er wird es gut machen. Kann man auch übersetzen. Oder wörtlich, wälze auf den Herrn. Fantastisch, oder? Befiehl dem Herrn deine Wege ist ja fast schon peinlich gering. Aber wälze auf den Herrn, ich weiß ja nicht, ja? Afsal, kommst du mal, mein Bruder. Das ist mein Bruder Afsal, nicht wahr? Der hat den Bauch in mein Leben gesprochen. Afsal, wenn ich jetzt meine Probleme auf Afsal wälze, dann stemm dich mal ruhig dagegen, dann muss ich da richtig Kraft investieren. Oh, der Afsal ist stark, was für ein Problem. Und ich muss wälzen, ja? Wälzen. Dankeschön, Dankeschön. Also, es braucht einen Kraftakt, um unsere Probleme wegzukriegen. Ich wälze auf dem Herrn ist was anderes als, Herr, ich befehle dir mein Problem an. Amen. Wenn da jetzt keine Power dahinter ist, noch nicht, dann sollten wir das wörtlich nehmen und sollten sagen, ich wälze auf den Herrn. Und wie sieht das aus, wenn ich wälze, geistlich im Gebet wälze, wenn ich in meinem Leben wälze, dann ist das eine Kraftanstrengung. Das darf uns Kraft kosten. Das Leben kostet Kraft, aber es ist doch besser, wenn es Kraft kostet mit Gott, als ohne ihn. Und so gebe ich alles in dieses Wälzen auf den Herrn, damit ich mir sicher bin und weiß, Gott, da ist es angekommen. Das ist nicht weiter bei mir geblieben, das Problem. Wenn ich sage, ich befehle dem Herrn meine Probleme an, Amen, ich befehle sie dir an, dann habe ich sie oft trotzdem noch. Weil ich noch nicht gewälzt habe. Weil du noch nicht gewälzt hast. Du wälzt zwar deine Probleme von da nach da, aber nicht auf den Herrn. Ja? Und unser Auftrag als Kinder Gottes ist, wir wälzen auf den Herrn unsere Probleme. Nicht wahr? Wie kann das aussehen in deinem Leben, wenn du auf den Herrn dein Problem wälzt? Wenn du deine Kraft hineinsteckst, dass Gott dein Problem löst. Bei mir war es ein Gebet, wo ich gemerkt habe, wo Gott mir gesagt hat, ich habe dein Gebet gehört. Heute ist das nicht, also es war einmal so gewesen. Und jetzt weiß ich ja, von damals bis heute, das war so eingängig, ich weiß, Gott hört mein Gebet, wenn ich ein Problem habe. Und dann weiß ich auch, wie ich das loskriege. Gott hat es jetzt gehört, mein Gebet, und vielleicht braucht es eine Zeit, bis es richtig durchgebrochen ist. Aber ich wälze auf den Herrn. Ich lebe so im Glauben, als wenn ich es schon sehen würde. Ich lebe so, ich rede so, ich denke so. Und ich beginne so zu fühlen. Und meine Entmutigung wird zu einer Ermutigung. Ich bin mein größter Ermutiger im Leben. Sagst du, naja, meiner ist der Herr. Na gut, meiner auch, aber das läuft nicht automatisch. Ich bin mein größter Ermutiger im Leben. Warte nicht auf den Herrn, warte nicht auf den nächsten Prediger, warte nicht auf irgendjemanden, der sich Leiter nennt oder so, sondern was ist in dir? Ermutige dich selber. Glaube das Wort Gottes und es entwickelt seine Kraft. Die Bibel sagt schon im Mose, dass wir Gutes aussprechen sollen. Und was wir aussprechen sollen, Wort Gottes, das macht mich frei. Jesus hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, dann seid ihr wirklich meine Jünger, weil ihr bleibt dauerhaft und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In der Gebetsstunde, das war eine Seelsorge Gottes persönlich. Ein kleines Wort und nie wieder Probleme gehabt. Und manches müssen wir wälzen. Manches müssen wir wälzen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich ständig in meinem Leben wälzen musste. Ja. Und die ersten 6 Jahre meines Dienstes als Pastor war ich nur am Wälzen. Auf den Herrn wälzen und trotzdem wurde es nicht besser, es wurde immer schlimmer. Und irgendwann habe ich gesagt, so Herr, das will ich jetzt nicht mehr. Schluss jetzt. Und Gott hat Gnade geschenkt und das Wälzen, des Wälzens war erstmal genug und dann hat er schon mal provisorisch in mein Leben gesprochen, ja, der Weg deines Lebens ist kein leichter. Und ich war so entmutigt schon vorher, weißt du? Und dann sagt Gott, der Weg deines Lebens ist nicht einfach. Du wirst immer wieder Schwierigkeiten sehen, aber Gott hat auch schon mehrfach in mein Leben gesprochen, du wirst sie überwinden. Ja? Bleibe an der Lust deines Gottes. Bleibe an seinem Puls. Und obwohl ich noch nicht durch war für mich im Gefühl vor einigen Jahren, hat Gott ganz, Gott war immer ehrlich zu mir. Er hat gesagt, es wird nicht unbedingt besser, es wird eher schwieriger. Aber mein Gott, mein Geist ist bei dir und du kannst das tragen. Wir denken, wir können das nicht mehr tragen, ich kann es nicht mehr ertragen. Und Gott sagt, du kannst es ertragen und du kannst es tragen, weil du hast Christus. Und Gott hat immer die passende Lösung zu unserem Problem. So. Jetzt weiß ich nicht, ob du ganz entmutigt bist oder ob du mich innerlich entmutigst. Nein, das glaube ich nicht. Ihr seid liebe Menschen. Ja, genau. Aber was möchtest du jetzt tun? Was möchtest du mit dem Wort Gottes machen? Möchtest du ermutigt rausgehen und ermutigt durch den Alltag gehen? Auch noch vielleicht in einigen Jahren daran denken, ich habe meine Lust am Herrn. Ich ermutige mich selber. Ich bin mein größter Ermutiger. Weil ein anderer ermutigt mich nicht. Und wir sollten auch nicht auf den Ehepartner warten oder auf irgendwen warten. Es ist gut, ich denke, da kommt auch Ermutigung. Aber bei Menschen, naja, wir wissen ja, unser eigenes Herz ist oft so entmutigend, auch gegenüber anderen. Wir sollten das Gute sehen, übrigens auch bei anderen. Wenn wir Gemeinde sind, dann betonen wir das Gute. Es ist immer wieder Stress in Gemeinden, und ich habe mir abgewöhnt, das Schlechte zu betonen. Und ich will mir angewöhnen, immer mehr das Gute zu sehen und die Stärken zu sehen. Auch wenn man mich entmutigen will, dann kann ich mich entscheiden, ich sehe das anders. Ich bin ein tapferer Held in Christus, ja? Sagt die Bibel. Gott sieht uns anders, Gideon. Ich bin fantastisch gemacht. Ich bin mit meinem Gott gut unterwegs. Ich prüfe mich selber. Ich habe Frieden mit Gott. Dann ist es doch okay. Und ich segne jetzt den anderen. Und so können wir einen Unterschied machen dort, wo wir sind. Und ich glaube, es ist noch wichtig, das zu sagen, dass wir dort, wo wir sind, als Christen einen Unterschied machen, auch unter Christen anderer Couleur. Dass wir sagen, manches können wir stehen lassen. Wir müssen nicht alles ausdiskutieren und ausdebattieren. Ich war letztens mit einem Bruder zusammen, der ist nicht so mit Geistesgaben und Geistestaufe. Ja, aber er ist ein ganz fantastischer Bruder, ganz feiner Bruder. Und auch wenn er das vielleicht anders sieht, ja, aber da muss man doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, bis in die Puppen diskutieren. Außer man möchte ein nettes Gespräch haben oder so, das geht natürlich. Ja. Aber ich sehe mich auch in der Aufgabe, dass ich meine Geschwister ermutige. Und dass ich darin mein Bestes tue, möglichst. Und dann auch Pastoren sind nur Menschen, habe ich mir sagen lassen. Manchmal entmutigen wir, ohne dass wir das merken. Sagen wir, Mensch, hast du nicht ausgeschlafen? Oder das ist für manchen schon eine Qual. Was, dass du so was sagst zu mir? Oder so. Und du denkst, Mensch, war doch eigentlich nur nett gemeint. Ja, ja, genau. So, preis dem Herrn. Was wollen wir machen, ihr Lieben? Beten, das ist eine gute Sache. Genau. Wollen wir gemeinsam aufstehen und wollen wir Gott eine Antwort geben? Und du kannst sie in der Stille geben, aber ich freue mich auch, wenn wir Gott laut kurz eine Antwort geben auf das Wort und wenn wir es auf uns beziehen, dieses Gebet. Was möchtest du tun?
Ich danke dir, lieber Vater, dass du alle Zeit bei uns bist und mit uns bist. Und der Herr schenke euch Gnade und Friede und schenke, dass eure Wege gelingen. Und Gutes und Gnade werden euch folgen, alle Tage eures Lebens. Amen. Amen.
Ja, Christel möchte noch mal etwas sagen.